Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Hallo Andreas, ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer 52. Folge. Seit 2 Jahren machen wir diesen Podcast. Herzlichen Glückwunsch, Andreas.
Hallo Markus, danke für die Glückwünsche und ich kann sie dir nur zurückgeben. Ich kann nur eins sagen, es waren 2 spannende Jahre und wenn ich das mal vorwegnehmen darf, ich freue mich auf 2 weitere spannende Jahre, um gleich das Päckchen zu erhöhen. Wie geht es dir heute?
Und mir geht's heute sehr gut, weil wir sind ja jetzt heute mal an so einem Freitag Nachmittag. Es ist langsam die Zeit, wo die Weihnachtszeit beginnt. Wir haben, können wir ja spoilern, heute ist der 1. Dezember. Ich durfte das erste Kläppchen öffnen, hab da auch ein Stück Schokolade bekommen. Also warum sollte es mir schlecht gehen? Wie geht's dir, Andreas?
Mir geht's wunderbar. Ich hatte gestern Weihnachtsfeier und mir geht es heute glänzend. Ich habe mich dafür entschieden, die Weihnachtsfeier mal so zu genießen, wie es ist. Und ich muss tatsächlich sagen, es war auch immer schön, wieder die Kollegen zu sehen, um mal ein bisschen zu fachsimpeln. Da komme ich auch gleich zu dem coolen Punkt. Wir haben ganz viel über ein, ich nenne es mal Produkt geredet. Fing mit F an und hörte mit Abric irgendwie auf. Also Power BI Fabric war tatsächlich ein spannendes Thema. Und rat mal, mit wem ich da gesprochen habe.
Ja, mit Kevin.
Natürlich mit Kevin. Und es war wirklich interessant, weil wir haben jetzt natürlich schon so den einen oder anderen Workshop hinter uns. Und wie soll ich das sagen? Wir sind noch in einer Phase, wo ich sagen muss, es tut sich vieles und einiges ist noch auf dem Weg. Aber bevor wir hier total abdriften, Markus, über was wollen wir eigentlich heute sprechen? Du hast doch irgendwas mitgebracht oder habe ich da schon zu viel gespoilert?
Nee, also tatsächlich, ich hatte mir nicht überlegt, wir gehen mal über so, ja, ich würde es mal als Schichten, als Layer-Modell und sprechen mal drüber, weil ich habe so ein Gefühl, ich versuche mal ein bisschen einzuleiten. Also wenn ich auf meine Verständnis für Business Intelligence schaue, oder wie sich die ganze Landschaft entwickelt hat, ist so im Ursprung mal dieses System, wir haben ein Vorsystem, wir haben ein Data Warehouse dazwischen, wo auch schon mehrere Schichten kommen und drauf haben wir ein Analysemodell draufgesetzt. Jetzt muss ich wieder sagen, ich kenne das so aus dem Microsoft-Kontext, weil wir da eben dieses Analysemodell mit den Analyse-Services haben, aber in verschiedensten Gesprächen, wenn wir mal an Christoph Hein denken mit TM1, auch da hat sich eigentlich bewährt, entsprechend ein Data Warehouse vorne zu haben, wo die Daten entsprechend vorbereitet und aufbereitet werden. Wir waren damals auch mal in einem BI-Kurs, wo ein Kollege von Qlik dabei war und der sagte, ja, wir hatten damals einen richtig guten Run, also damals als Qlik richtig gehypt war, einfach dadurch, dass wir das System direkt an unsere Qlik-Analyse-Datenbank angeschlossen haben und eben dieses Data Warehouse erstmal außen vor gelassen haben. Schnelle Erfolge, die Kunden waren begeistert, wie schnell man Resultate erzielen kann. Er sagte aber, auf langer Sicht müssen wir uns auch eingestehen, ein super Data Warehouse gehört einfach dazwischen. Ich glaube, du kennst das ja auch bei einem deiner letzten Arbeitgeber. Oder, ja, weiß gar nicht, wie weit der von dir weg ist. Da war es ja so auch so, dass der ein oder andere gesagt hat, mach doch nicht immer dazwischen die entsprechenden Aufbereitungsschritte, sorg doch dafür, dass der Kunde schnelle Erfolge hat. Sowas in die Richtung machen wir mal als Historie. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie Power BI unterwegs ist oder vielleicht auch davor das Power Pivot, dann war der Adressatenbereich zum einen der Business-User. Das heißt, der Business-User hat gegebenenfalls ja gar keine Möglichkeiten und Mittel, ein Data Warehouse aufzubauen. Und es hat ja keiner gesagt, dass man das Power BI, Power Pivot nicht auf ein Data Warehouse aufsetzen kann. Aber häufig wurde der Ansatz vertreten, dass man eben an das Vorsystem zugreift. Und wie sowas wachsen kann und was man da so machen kann und mal so Gedanken zu machen zu diesen einzelnen Schichten, weil wir im Prinzip vorher eine, ja, Aufbereitungsschichten hatten von der Quelle, wir stagen die Daten, wir bereiten sie auf, kuratieren sie, bringen sie in ein Star-Model und bringen sie dann in eine Analyseschicht hinzu. Wir können das, was wir da drin gemacht haben, einfach im Power BI machen, mit Power Query, auf Knopfdruck, schnell durchgeladen und ich habe das ähnliche Ergebnis, ist ja ein großer Unterschied. Und jetzt bist du mit dem Thema einverstanden.
Ich bin absolut mit dem Thema einverstanden. Ich bin interessant, ob wir den Faden, den wir angefangen haben, nachher auch noch so aufgreifen können. Ich muss sagen, ich hatte da auch mit unserem Architekten Marc drüber gesprochen und das Interessante war tatsächlich, ich habe gesagt, du Marc, gibt's für dich sowas wie eine Architekturempfehlung, wenn du im Kontext zu Power BI Fabric unterwegs bist? Und ich muss gestehen, ich bin beruhigt, wie er geantwortet hat, weil er sagte, eine klare Architektur, so gehe ich rein in den Termin, das ist sie, die gibt es nicht. Weil es gibt immer Themen wie, wie kommen die Daten, wie werden die Daten angeliefert, sind es Finanzdaten, wie sieht das Vorsystem aus? Es gibt schon Kunden, die haben halt ein entsprechendes Transaktionssystem, das dann vielleicht sogar on-premise, manche sind schon in der Cloud. Also diese Unterschiede, oder stell dir vor, wir haben hier Sensordaten oder Kassenbelegsysteme, all sowas. Die Daten kommen in unterschiedlicher Qualität, Güte und Geschwindigkeit. Und er sagte, da gibt es nicht das eine oder das andere. Aber gerade wenn es so um Sachen geht wie Mengenoperationen oder ähnliches und Aufbereiten der Daten oder sie eben auch vielleicht zu harmonisieren. Wir haben auch bei unserem alten Arbeitgeber viel zum Thema etliche Vorsysteme diskutiert und die wurden dann alle über einen Zwischenlayer harmonisiert, dieses Zusammenführen, dass die Kontennummer da drüben in SAP anders ist als im Navision oder sonst wo. Also es war überall wirklich interessant, wie kreativ die Menschen sein konnten mit ihren Strukturen und sie dann zu harmonisieren, damit du, Markus, dem Controller sagen kannst, so, hier ist ihr Bericht, alle Systeme sind drin und das passt alles zusammen. Das war schon komplex und wie gesagt, der Marc sagte als allererstes, es ist natürlich meistens leichter, gerade solche Transformationsregeln, wenn ich dann mit meinem TSQL ein bisschen was machen kann, da fühle ich mich wohl, da bin ich heimisch. Aber gerade wenn es so auch in andere Systeme geht oder das, was Power BI uns bietet, wie ist die Chance, kann ich das vielleicht doch in Spark machen oder mache ich ein Data Lake, ein Direct Lake? Und jetzt kommt noch das coole Feature, was Power BI noch als nächstes in Fabric anbietet. Zumindest ist es ja auch schon da, aber vielleicht noch nicht in unserem Tenant. Mirroring und schon geht's los. Also saßen wir da so, wie sieht die Architektur aus und sind das nicht zu viele Fäden, die wir uns jetzt vorgenommen haben? Hat jeder einen anderen Ansatz und du hast ja auch unterschiedliche Experten zu dem Thema. Der eine möchte die Daten so aufbereitet, dass er einen Bericht erstellen kann. Der nächste möchte sie so nativ wie möglich, damit er darauf auch noch Datenanalysen machen kann mit seinen ganzen Techniken, die er dann hat oder mit AI und irgendeiner Form. All das, was den ganzen Pool angeht, wer diese Daten am Ende nutzt, bedeutet immer für mich, sind wir da auf dem richtigen Weg oder bedienen wir hier noch trotzdem das klassische Warehouse, wo ich sage, ich harmonisiere meine Daten aus der Transaktion, pack sie ins Warehouse und dann kommt obendrauf noch mein jetzt neu semantisches Modell in Power BI. Ist das dann wirklich der letzte Stein, den ich werfe oder sind die Facetten, die wir dort haben, so vielfältig? Und zu guter Letzt, Markus, wo ich immer an Power BI denken muss, sind wir dann noch im Self-Service oder waren wir da schon lange raus?
Ja, das ist die spannende Frage, weil tatsächlich würde ich es wieder von der kleinen Punkt sehen. Wenn ich jetzt erstmal nur das Power BI Datenmodell sehe und würde sagen, Power Query soll gar nicht so viel gemacht werden, damit kann ich ein paar Sachen richtig stellen, aber ansonsten soll meine Quelle immer ein Data Warehouse sein, dann wären wir ja sogar in einem klassischen Umfeld. Und die Frage nach dem Self-Service fragt sich ja immer, der Self-Service für was? Für die Datenmodellierung, für die Datenaufbereitung, für die Berichtserstellung. Das ist ja auch vieles, was dahinter stecken kann. Und ich bin auch immer da der Meinung, dass Power BI eher ein Self-Service-Werkzeug ist und eigentlich der Anspruch des Werkzeuges ist, nur ist, die Benutzerabfähigkeit zu machen, also dass der Benutzer Self-Service betreiben kann. Aber ob dieser Self-Service im Unternehmen oder in der Struktur angesetzt wird, das ist schon wieder was, was in der Organisation gefällt werden muss und da über entsprechende Kontrollstrukturen eben implementiert werden muss. Also das Tool ist Self-Service-fähig. An verschiedensten Stellen wurden die Oberflächen möglichst einfach gehalten, damit man das machen kann. Aber an sich gehängt es eben an der Organisationsstruktur, ob man wirklich Self-Service lebt und auf welchem Level man diesen Self-Service auslebt. Dann, wenn wir da wieder über die Schichten sprechen, ist es ja so, im Rahmen vom, jetzt mal anders gesprochen, mit dem Lakehouse oder so, wird ja jetzt gerade viel über die Medaillenarchitektur gesprochen, also Bronze-Level, Silver-Level, Gold-Level. Und auch da habe ich jetzt schon viele Diskussionen beobachtet, die sagten, das ist alles Quatsch. Und ich kann es auch, glaube ich, mitvertreten. Wie viele Levels ich dazwischen eintrage, ist eigentlich mir überlassen. Also ich kann so viele Level dazwischen packen, wie ich meine, dass ich das gut argumentieren kann. Und es ist sogar hilfreich, wenn ich ein entsprechendes Wording finde, was jedem in meiner Organisation sagt, was da passiert. Da sind wir bei dem Medaillenarchitektur halt einfach nur so, dass man es im Internet nachlesen kann, kann nachschlagen, was so ungefähr in welcher Schicht passieren soll. Aber anscheinend die Umsetzung, wenn man sich verschiedene YouTube-Videos anguckt, ist ja auch immer unterschiedlich durchgeführt. Und von daher, ja, ist halt dieser Punkt, je mehr Schichten ich aufbaue bei dem ganzen Thema, muss ich halt auch mehr managen und mehr kontrollieren und habe natürlich auch eine höhere Durchlaufzeit. Merke ich persönlich wieder ganz schnell, wenn ich bei einem Kunden unterwegs bin, der erstmal nur mit dem Power BI Desktop unterwegs war und ja, dann sein Dataset aktualisiert hat und aus irgendeinem Grund möchten wir förmlich diesen Datenladeprozess um eine Schicht erweitern und bringen jetzt zum Beispiel die Dataflows im Spiel. Und vielleicht auch mehr als einen, weil wir eben mehrere Systeme voraufbereiten möchten, um dann die aufbereiteten Daten gemeinschaftlich in so ein Dataset oder Semantic Model jetzt reinbringen möchten. Und ich sehe schon, wie der Anwender merkt, oh, jetzt muss ich jetzt beachten, wenn ich die Daten komplett neu laden will, muss ich erst die Dataflows aktualisieren und kann erst dann mein Dataset bereitstellen. Gleichzeitig habe ich ja den Vorteil, dass ich sagen könnte, wenn ich nur einen spezifischen Fehler beheben möchte, brauche ich nur dieses eine Dataflow anzupassen, der den Fehler beinhaltet, lasse den aktualisieren. Alle anderen Dataflows muss ich nicht neu aktualisieren, weil die haben noch den letzten gültigen Stand vorhanden und kann dann direkt mein Dataset laden. Also wir merken, gerade eben von beiden Seiten gekommen, ich jetzt eben wieder oben vom Power BI, du gerade eben unten vom Fabric, schon auf der großen Landschaft, diese Schichten, ja, es ist schon was Essentielles, ne? Diese Entscheidung, was bringe ich eigentlich in mein System rein? Und jetzt die andere Frage an dich, muss ich da wachsen oder ist es eher so, dass ich, wie ich es auch in einem LinkedIn-Post gelesen habe, dass die ganzen Datenarchitekten unbedingt immer ihr Data Warehouse unterbringen wollen, damit sie auch genug Arbeit haben.
Ah, das ist ja eine interessante These. Ich versuche die zum Schluss zu beantworten. Vielleicht kriegen wir das hin. Ich glaube, das Thema ist, je nach Größe des Kunden muss es ja nicht immer Sinn machen oder ist es nicht immer notwendig, dass man ein ganzes Data Warehouse aufbaut, weil die meisten oder zumindest in der Vergangenheit waren die Kunden natürlich immer sehr vorsichtig, gerade wenn es so im Mittelstand ist. Ein Data Warehouse bedeutet auch immer gleich erstens, das ist nicht mehr so flexibel, ich kann nicht mehr selber was machen, dass bis das so weit aufgebaut ist, Herr Beberstorff, das dauert dann ja schon ein bisschen und nee, so viel Zeit haben wir dann doch nicht, wir wollen doch eigentlich schnell zur Analyse kommen und die Gefahr, die dabei immer ist, früher waren das halt nicht deine Medaillenlevel, früher hatte man dann halt sein schönes Staging, ich habe die Transaktionsschicht und meine Mart-Schicht, ich finde, auch diese Begrifflichkeiten. Man muss ja schon wirklich, das ist ja wirklich, also das ist wie ein Glasfaseranschluss, du brauchst ja schon mittlerweile ein Handbuch, um zu verstehen, was es da alles für Sachen gibt. Und ich finde, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht übertreiben. Und ich möchte ja auch den Kunden nicht verlieren, weil am Ende soll er nicht Angst bekommen, sondern er soll die Mehrwerte und die Vorteile sehen, je nachdem wir was aufsetzen. Und ich muss gestehen, zur Vergangenheit, zu den alten Technologien, die wir früher auch eingesetzt haben, hat sich wirklich vieles zum Positiven entwickelt. Wenn man heute etwas baut, ist es nicht so wie ein Hausbau. Früher war es so, du hast die Strecke gebaut, dann war das erstmal so. Und wenn jemand sagte, nee, die Technologie ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, musst du es komplett neu machen. Heute kann man das so ein bisschen wie einen Baukasten betrachten. Und du kannst viele Baukästen relativ schnell auf eine andere Technologie hieven. Sei es nur, ich stelle fest, die Daten, wenn ich sie über eine normale Datenbank schiebe, ah, das passt nicht so richtig, das sind einfach viel kleinteiligere Transaktionsdaten, da bietet sich vielleicht ein Lake an oder irgendwas. Also wir haben auch Kollegen, die dann sagen, dann machen wir dort den anderen Weg und wir fügen das am Ende immer wieder zusammen. Sei es der Kollege liebt dann, was weiß ich, ein Fivetran oder ein DBT oder was es da noch so war, alles gibt. Oder ich habe letztens auch mal gehört, Dremio. Es gibt da ganz viele Technologien, die einem die Angst vor den verschiedensten Quellen und Zielsystemen nehmen. Und es ermöglicht uns allen doch das viel einfacher Hand zu haben und es ist halt flexibler im Tausch. Du kannst wirklich einzelne Bausteine komplett tauschen und stellst fest, der Weg war nicht falsch, aber die Technologie, die wir jetzt hier einsetzen, die ist einfach optimaler für diesen ganzen Punkt. Und um wieder zurückzukommen zu meinem kleinen Anwender, der wirklich nur wenige Daten hat, der vielleicht nur 2, 3 Exosheets hat, die verknüpft, auch der kann ja trotzdem alles machen, muss dann aber nicht das Warehouse einsetzen, sondern hat halt viel einfacher, aber er kann mit dem System wachsen. Und ich finde gerade dieses, ich kann damit wachsen und sagen, ich benutze jetzt halt vielleicht einen Dataflow, weil ich gewisse Daten immer nur zyklisch aufbereite. Das kann er damit auch machen und der Dataflow hört sich ja nur kompliziert an, aber im Prinzip ist das alles super einfach handelbar und die Technologiebrücken schwimmen für mich. Man muss nur am Ende wissen, wie sieht eigentlich das aus, was ich dort einsetze, wo kommt welcher Topf her und in welcher Güte wird er aufbereitet und aktualisiert. Und ich muss echt gestehen, das ist wirklich, wirklich so simpel geworden, dass man wirklich schnell wechseln kann. Natürlich heißt es nicht, dass ich jetzt sagen kann, von SQL schnell auf Lake, das muss man leicht umbauen, aber es funktioniert. Es wird nur dann komplizierter, wenn man dann sagt, so, ich habe da vorhin das Thema Mirroring angesprochen, kommt ein Feature, ist aber bei uns noch nicht da, das kannst du dir nur im amerikanischen Tenant anschauen und all solche Dinge. Es tut sich echt viel und wir müssen nicht mehr so lange wie früher auf sowas warten. Hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, wo ich gesagt habe, immer dieses lange Warten, bis wieder Weihnachten ist. Nee, es ist hier anders, weil es kommt deutlich schneller auf uns zu und wir können es noch mitgestalten, weil früher hieß es ja immer, die Software reift beim Kunden, ist manchmal gefühlt auch noch so, aber in der Cloud bewegt sich das deutlich schneller und wir kriegen deutlich schneller auch Zwischenstände und ich muss nicht immer erst warten, bis wirklich selbst der Verkaufskarton fertig ist. Wir sind schon deutlich weiter und ich finde das tatsächlich ein Vorteil und auch wir haben in der Vergangenheit dann halt mal Dinge ausprobiert, wie den Dataflow und für gewisse Dinge ist er total super, für manche Dinge vielleicht nicht und dann haben wir schnell das Thema gewechselt und es funktioniert ja trotzdem reibungslos, wenn ich dann halt den Baustein tausche. Und für den Endanwender ist es ja am Ende egal. Für ihn sieht es am Ende wie eine Tabelle aus oder eben am Ende, wenn es ein semantisches Modell ist. Das Einzige, was ich weiß, da übe ich immer manchmal leichte Kritik, was ich schwierig finde, ist, du kommst jetzt vielleicht von deinen guten alten bekannten SSIS-Paketen, konntest wirklich alles damit machen. Jetzt wechselst du in die Cloud. Und da gibt es gewisse Konnektoren, die sind dann doch nicht so leicht da, weil sie sind noch im Bau, es fehlen noch einige, es können nicht alle Quellen angebunden werden und je nachdem, welchen Kunden du triffst, da hat man schon wirklich viele Exoten als Quellen erlebt und es sind halt nicht alle so leicht erreichbar. Aber wenn man diese Zwischenstufen nutzt, dass man sagt, ich schiebe das erstmal in den Lake oder in mein Warehouse in der Cloud, ich kann das Ganze ja dann wieder zusammenfügen. Ja, also diese Bausteintechnologie, die ich dort sehe, wirklich so ein bisschen Backstein, ich nehme den einen, ich nehme den anderen, wird ein tolles Muster, aber am Ende hält das wirklich gut zusammen und das macht es uns doch leichter, auch auf die Veränderung. Und auch da hatte ich vorhin mit Katrin und mit Marc zugesprochen, einige Features kommen ja erst noch. Was würdest du denn jetzt deinem Kunden empfehlen, was er nehmen soll? Ich habe da weniger Angst, weil ich sagen kann, vielleicht gibt es morgen schon ein neues Feature, leichter Umbau, bauen wir dann für sie um. Aber ich muss nicht mehr warten, bis es in 3 Jahren das Feature gibt, sondern es ist schon am Horizont. Und unser Anbieter, mit dem wir beide ja so gerne zusammenarbeiten, ist da wirklich transparent in dem, was kommen wird und bietet schon viel Ausblick für die Zukunft. Das macht mir eigentlich mehr Hoffnung als Angst, weil es halt deutlich flexibler wird. Oder siehst du das anders?
Ja, ich bin persönlich ein bisschen vorsichtiger, was eben Features angeht, die noch in der Zukunft sind oder die eben noch nicht general available sind, weil wir da auch verschiedenste Sachen sehen. Also ich möchte jetzt ein paar Punkte ansprechen. Zum einen das, was du gesagt hast mit den Schichten und austauschbar. Das ist natürlich wirklich gut, wenn man die einzelnen Schichten auch mit Schnittstellen vergleicht und eben weiß, dass mein Datenmodell, wenn wir mal jetzt top-down gehen und sagen, okay, ich habe oben mein Dataset und mein Dataset erwartet jetzt die Daten in einer gewissen Struktur und diese Transformation, die ich jetzt innerhalb meinetwegen des Power Queries mache, könnte ich auch ablösen und kann sie in eine Schicht überführen, die meinetwegen Dataflow ist. Oder es könnte genauso sein, solange die Tabellen oder Views so bereitgestellt werden, dass ich wieder diese Struktur vorfinde, kann es ja jede weitere Schicht sein, die da eben diese Daten aufbereitet. Und das könnte ja meinetwegen auch mein eine Business Layer sein, wo ich meine Daten eben so weit aufbereitet habe, Der andere nennt es meinetwegen Gold Layer, wo dann eben so das Star-Schema drin ist. Genau so, dass ich es direkt konsumieren kann mit dem Datenmodell. Und darunter kann ich ja auch Schichten machen, wo ich sage, nee, diese Schichten sind eben optimiert für die Datenspeicherung, Aktualisierung und Aufbereitung. Und da kann ich dann eben auch wieder sagen, verschiedenste Schichten. Dann dazwischen, das hast du ja auch angesprochen, die Werkzeuge können gewechselt werden. Wenn bestimmte Strukturen da sind, ist es mir ja fast egal, ob es ein Integration Services Katalog ist, der das entsprechend befüllt, oder ob es eben ein Python-Skript ist. Oder, also ich kann mir da ja vieles ausdenken, viele Werkzeuge, die am Markt sind, die mir da entsprechend unterstützen oder helfen. Jetzt, wo wir bei den Features und Produkten waren, würde ich ganz gerne nochmal auf so ein paar kleine Thematiken eingehen, auch gerade im Rahmen von Microsoft und Power BI im Stack. Und zwar würde ich da mal anfangen mit dem Pro-Sektor, also Power BI Pro, haben wir aktuell zur Verfügung zum einen die Datasets. Die Datasets können sogar inkrementelle Aktualisierung, wenn wir da mal im Performance-Rahmen sind. Und wir haben die Dataflows in einer einfachen Ausführung. Einfache Ausführung heißt für mich, die können noch kein inkrementelles Datenload. Und man kann auch Dataflows auf Dataflows aufbauen. Das ist auch da nicht so wirklich gut im Pro, dass er dann eben eine automatische Aktualisierungskette macht. Dann sind wir in diesem Premium-Sektor, Power BI Premium, meinetwegen auch Premium per User. Da können plötzlich die Dataflows auch den inkrementellen Upload, und sie können entsprechend diese Verkettung von Dataflows, das heißt, wenn ein Dataflow auf einen anderen aufbaut und der Datenfluss wird einmal angestoßen, aktualisieren sich auch die daran angeknüpften Dataflows. Also man kann da schon ein bisschen so eine Kette aufbauen. Und man hat sowas wie Berechnungen auf Basis von Dataflow-Daten, also das sind die Computed-Werte, sind da auch möglich. Das sind immer dann der Punkt, wenn eben Premium-Ressourcen gebraucht werden, um sowas durchzuführen. Und was wir da auch haben, und da sind wir an dem Punkt mit dem Preview, sind die Data Marts, die ja das Ganze dann auch nochmal auf so eine SQL-Schicht heben und auch vor Fabric da waren, aber es komischerweise bisher noch nicht geschafft haben, innerhalb des GAs zu gehen, also dass es General Available wäre. Aber wir merken schon in dem Rahmen, wir haben jetzt hier Features, die können wir halt mit Power BI Premium oder im Power BI nutzen. Jetzt kommt dann ja der Stack dazu, wo wir sagen, wir holen uns eine Fabric-Kapazität, und innerhalb der Fabric-Kapazität haben wir ja einmal das Lakehouse und einmal das Warehouse als zwei Komponenten, und für den Ladeprozess, was ja relativ genial ist, die Dataflows Gen 2, weil ich bleibe bei meiner Power Query-Sprache oder der Sprache M, kann aber jetzt mit den Datenladeprozess Daten in verschiedenste Quellen reinschreiben, und das ist entweder das Lakehouse, das Warehouse, auch eine SQL, also Azure SQL Datenbank wäre möglich, und es gibt, glaube ich, noch eine Quelle, die ich mir noch nicht so angeguckt habe, oder Ziel Destination, die man damit reinnehmen kann aus dem Azure Kosmos. Aber wir sehen, also wir haben ja hier im Prinzip auch schon wieder verschiedenste Schichten und Möglichkeiten, wo wir fortlaufen können. Und natürlich gebe ich diese Aussicht immer mal wieder mit, dass wir die Möglichkeit haben, ein SQL-Feeling zu bekommen. Und wenn ich heutzutage mit Power Query, was für mich wirklich ein gesetztes Thema ist, losgehe und verschiedenste Quellen anbinden kann, dann mache ich das heute meinetwegen in meinem Dataset. Morgen mache ich es beim Dataflow. Und wenn es dann generell available ist und ich bräuchte es auch per SQL zur Verfügung, könnte ich in den Datamart gehen. Oder wenn ich sage, das passt nicht, dann nehme ich mir vielleicht die kleinste Fabric-Kapazität und nutze da den Dataflow Gen 2 und kann es dann in eine beliebige der verfügbaren Quellen reinpushen. Und das ist das, was ich ja eben auch sage, diese Schichten ermöglichten es mir, den Unterbau immer noch zu erweitern und anzupassen. Und ich stecke einfach nicht in der Sackgasse, sondern bin immer an dem Punkt, wo ich gerade mit meiner Entwicklung auch bin. Und muss eben nicht, und jetzt, da will ich wieder reinholen, wo wir das bei dem Thema waren, unbedingt Data Warehouse-Projekte zu verkaufen. Ich fange nicht an, ein Konzept zu machen, bottom-up. Ich gucke mir mal zig Datenquellen an und baue dir erstmal ein Enterprise Data Warehouse, wo die Daten schön aufbereitet sind, bevor wir überhaupt ein Modell oder eine Daten sich draufbringen. Oder macht ihr das anders?
Nein und ja. Es hängt immer davon ab. Also gerade wenn es Kunden sind, die das wirklich auch wünschen, die einen Data Warehouse wünschen, schaut man sich natürlich an, welche Technologien hat man. Und gerade jetzt haben wir echt einige Kunden, die den Weg Richtung Fabric gehen, weil sie natürlich auch die Vorteile sehen und diese, ich muss gestehen, diese Angst, dass gewisse Features vielleicht sich noch ändern oder weil sie noch nicht ganz GA sind, noch vielleicht sogar ganz umgebaut werden oder ähnliches. Diese Angst haben viele Kunden gar nicht so. Das ist tatsächlich überraschend. Ich selber bin da auch immer so wie du eher vorsichtig, optimistisch, aber warte lieber noch ein bisschen ab, denn du weißt, wie das ist, wenn ein Feature nicht so kommt, wie man sich das vorstellt, tut's immer weh. Aber zurück zu deinem Warehouse. Ich muss mich wirklich immer wieder wundern, wie viele Kunden das immer noch wünschen, dass es ein Warehouse gibt, weil wir wirklich halt viele Kunden haben, die haben so viele Systeme, die irgendwie harmonisiert werden müssen und es vielen Leuten tatsächlich leichter fällt in einer Sprache, die viele können und weil es da auch viele Menschen gibt und du weißt ja auch hier, Arbeitskräftemangel gibt es auch dort oder Fachkräftemangel, muss man ja eher sagen. Insofern, wenn man sich auf eine Sprache einigen kann, wo man viele vereinen kann und viele Menschen auch antrifft, kann man auch hoffentlich viele Mitarbeiter dafür begeistern. Das ist für mich ein absoluter Vorteil. Aber worauf ich eigentlich eher hinaus will, ist tatsächlich, ich kann es wie immer shiften von links nach rechts. Und was du schon ansprachst mit den Pro- und Premium-Features, muss man ja auch sagen, ich muss nicht immer gleich das Premium-Feature nehmen, sondern ich kann natürlich vieles mit Pro beginnen, um auch erstmal so einen Erfahrungsschatz zu sammeln. Wie wirkt sich denn dieses neue Tool, dieses Feature oder was auch immer ich dort einsetzen möchte, aus? Und man lernt tatsächlich mit. Und ich kann immer noch sagen, Microsoft nennt das ja so schön Pay as you go, dass man so gewisse Dinge halt dazu kauft, wie man es braucht, auch für das ganze Warehousing-Thema. Ich kann mir natürlich die größte Instanz in Fabric holen. Ja, gut, wenn sie wirklich 24/7 das ganze Jahr läuft, dann wird das schon auch schon mal eine Tasse, die man bezahlen darf. Aber es muss ja nicht immer alles volllaufen. Und so war es ja auch schon immer mit den Cloud-Services. Du kaufst das ein, wie du es sinnvoll brauchst. Und selbst wenn nach der ganzen Rechenarie der SQL-Server in der Cloud runtergefahren werden kann, ist doch auch perfekt. Insofern, du nutzt ihn so, wie es sinnvoll ist. Aber auch hier wieder zum Thema Warehousing. Die Angst kann man nehmen, weil man wirklich klein starten kann und man kann immer weiter wachsen, je mehr man dort mit implementieren möchte. Und dieses Umbauen von kleinen Bausteinen fällt mir heute deutlich leichter, weil die Werkzeuge einfach, wie soll ich das nett sagen? Ich finde, sie sind deutlich zugänglicher. Das habe ich manchmal früher am Warehouse gebaut, bis das dann endlich soweit war. Und wir beide kennen ja auch noch einige Tools aus der Vergangenheit. Es fällt vielen Kunden dann schwer. Zeigen Sie doch mal kurz ein bisschen was im Reporting, wenn ich das Warehouse noch nicht fertig habe. Also insofern kann ich da wirklich viel, viel schneller agieren, bin flexibler, kann aber auch später sagen, dieses, was manchmal ja so ein bisschen in die Kritik kommt, so dieses Self-Service-Tool, wie man das immer nennt, das ist nicht nur Self-Service. Es kann viel mehr. Und ich kriege auch den Kollegen aus dem IT-Department, der sagt, ohne ein Warehouse geht hier nichts. Den kriege ich auch mit ins Boot. Aber wir können trotzdem erstmal starten und denjenigen, der für mich am Ende, bitte jetzt nicht falsch verstehen, den Deckel bezahlt, den habe ich auch schon überzeugt. Insofern kriegen wir doch alle mit ins Boot. Und die Werkzeuge sind so erwachsen geworden, dass es wirklich mega flexibel ist. Und ich bin tatsächlich gespannt, wo noch die Reise hingeht und auch die anderen Anbieter am Markt. Du hattest vorhin die Click genannt, es gibt da noch ein Tableau und alle anderen. Auch die müssen Datenaufbereitung betreiben in irgendeiner Form. Und auch dort, auch wenn es da tolle Namen für gibt, für das ganze Thema Datenaufbereitung, am Ende gibt es dann immer irgendwo eine Zwischenschicht, die das Ganze für dich tut. Und ob es jetzt ein Warehouse ist oder irgendwas Kleineres oder das direkt in deinem Power Query passiert, haben wir doch irgendwie alle. Insofern kann ich dem ja was abgewinnen, weil ich selber entscheiden kann, wo habe ich denn meine Experten sitzen. Und wir hatten das letztens auch bei einem Kunden, der hat halt Kollegen, die, ich nenne jetzt mal ein Tool, Databricks beherrschen von links nach rechts und die möchten das gern dort tun. Ja, dann können wir das dort mit integrieren, ist überhaupt kein Problem. Und unser geliebter Kollege Kevin sagt dann, ja, machen wir dann so, weil der auch so ein Fan Databricks ist. Aber trotzdem muss ich nicht die ganze Strecke so bauen. Aber gewisse Dinge machen dort halt Sinn. Insofern, ich kann immer nur sagen, traut euch, diesen Weg zu gehen, denn es ist flexibel, es macht absolut Sinn. Und ja, natürlich sollte man immer abwarten, bis das Feature auch wirklich dann verfügbar ist und nicht immer nur hoffen. Insofern, irgendwann will man ja auch produktiv gehen. Aber es ist zumindest keine Einbahnstraße und ich kann jederzeit ja nochmal leicht umschwenken. Ja?
Ja, Ja, wobei ich das eben auch sehe, dass man jetzt heutzutage, so wie das Grundkonstrukt ja vorgestellt ist, wo Microsoft sagt mit Fabric, wir schaffen erstmal den One Lake unten, also eine Schicht, wo alle Daten drauf sind, und wir sprechen nicht, dass jede Abteilung sich einen eigenen Lake mietet, sondern wir machen einfach nur One Lake und schaffen dann über Ordnerstrukturen im Prinzip, die da drauf sind, entsprechende Berechtigungskonzepte und haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, eine Abteilung selber hat auf bestimmte Ordner Zugriff und koordiniert die Datenaufbereitung und die Datenqualität für ihren Bereich. Und dadurch, dass ich nachher die Möglichkeit habe, mit entsprechenden Links zu arbeiten, kann ich denen auch wieder andere Bereiche zur Verfügung stellen und da auch Datenaufbereitung hinbringen. Und ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ich behaupte es einfach, wir sind gut im Buzzwords. Dieses Thema mit dem Data Mesh oder so geht ja auch dahin, dass wir eben sagen, wir gehen wieder weg oder versuchen, diese zentrale Einheit gar nicht mal so zu haben, sondern eben jeder hat so seinen Kompetenzbereich, kümmert sich um seine Daten, und wir können sie trotzdem, diese Daten gemeinschaftlich zusammenfügen und daraus ein neues Datenprodukt erzeugen, was wir dann gemeinschaftlich nutzen können, um bessere Erkenntnisse zu machen. Finde ich auch sehr verführerisch, der Gedanke. Wird auch selber noch nicht so eingesetzt, aber ist schon spannend. Und das andere, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren.
Dann lass mich doch den Faden aufgreifen. Gerade wo du das ansprachst mit dieser Verantwortung für Daten. Also wir haben viele Kunden, die tatsächlich, es heißt dann halt nicht mehr Warehouse, sondern nenn es diese Datenintegrationsplattform, die du zusammenführst für alle. Du hast einen großen Topf, wo alle drauf zugreifen können, und du hast für die einzelnen Bereiche in deinem Plattform hast du Verantwortlichkeiten. Der eine kümmert sich um die Kostenstrukturen, der andere um die Finanzstrukturen, der nächste um seine Vertriebsstrukturen. Wir haben Verantwortung da, wo sie hingehören, damit auch der Fachbereich, der seine Strukturen kennt, sieht, es funktioniert alles. Ich kann sie entsprechend validieren und auch freigeben und kann sagen, mein Bereich funktioniert, also können das andere auch mitnutzen. Insofern kriegst du auch so ein bisschen, ich nenne das mal, verteilte Zuständigkeiten hin, dass wirklich die einzelnen Abteilungen auch wissen, alles klar, wir geben das gerne frei, weil wir sagen, das sind sie, und ich muss jetzt nicht mehr so wie früher einen Bericht erstellen und diesen Excel-Report an alle verteilen. Da sind wir quasi raus. Das ist doch quasi, ich sehe das als Vorteil und als Chance. Natürlich weiß ich, in jeder Chance ist auch ein Risiko, aber auf alle Fälle finde ich eins richtig gut. Wir schaffen deutlich mehr Transparenz in dem, was wir dort haben, und eben der Verantwortlichkeit. Und ich kann immer nur eins sagen, und da haben wir auch bestimmt schon ein oder zwei Folgen zu gemacht, Markus, wenn wir uns dann noch ein bisschen um das Thema Strukturen, Namen und Konventionen kümmern, dass es nicht überall heißt, wie jeder meint, dass es richtig ist, also wir uns auf Standards einigen, dann bin ich total fein damit.
Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, und zwar ist das eigentlich wegen dem Bottom-up-Weg, den ich eben angesprochen habe. Wenn ich verschiedenste Datenquellen habe und noch gar nicht mal weiß, wo genau die Richtung hingehen soll, ist es häufig ja auch schwer zu sagen, wie diese Daten gespeichert und aufbereitet werden sollen und auch wie lange sie gehalten werden sollen. Und daher weiß ich auch, dass eigentlich aus meiner Sicht der Top-Down-Ansatz immer relativ sympathisch ist, weil man eben gerade da bei der Anforderung ist und aufgrund der Anforderung schon mal weiß, welche Daten man benötigt und wie man sie benötigt. Lieblingsbegriff dazu, slowly changing dimension. Ja, okay. Was sind denn wirklich jetzt die Punkte, wenn es mich interessiert, dass sich dieser Wert geändert hat in der Dimension, und was sind Sachen, die sind vernachlässigbar, weil mich da nur der aktuellste Wert interessiert. Und wenn ich immer die Daten angeliefert bekomme aus der Quelle, welche Daten kann ich wirklich inkrementell laden? Wo muss ich Aktualisierungsprozesse reinmachen, dass sich Daten aktualisieren können? Auch da schon im Gespräch gehabt, dass eben sich Kunden gesagt haben, dass sie sich den inkrementellen Ladeprozess, der innerhalb von Power BI passiert, anders vorgestellt haben. Einfach eben weil der nur über diese Zeitscheiben geht. Und wenn sich jetzt irgendwas da geändert hat, dann müssen ja auch wieder ganze Zeitscheiben neu geladen werden oder so. Das hätten sie sich dann anders gewünscht. Und wie ich es da eben halt so sehe, ist es halt, dass das ganze Thema, obwohl jeder immer diesen Single Point of Trust haben möchte, dieses Data Warehouse, wo er die einzige Wahrheit drin findet, man doch eigentlich wieder sehr schnell überseht, wie viel Aufwand und ja Geschick es dafür benötigt, um sowas überhaupt aufzubauen und sowas überhaupt handeln zu können, und dass es eben einfacher dahingesagt ist, als es wirklich dann zu leben. Und deswegen, man muss, glaube ich, da mit den Anforderungen wachsen und muss auch wirklich sehen, dass man von der Anforderungsseite kommt und nicht einfach nur Datenberge auffüllt, die nie abgerufen werden, weil man einfach nur diese Daten sammeln kann, also nicht in so eine Sammelwut verfallen. Möchtest du das noch was zu ergänzen? Oder Gegenstimmen laut machen?
Nein, tatsächlich nur noch eine Kleinigkeit ergänzen. Also ich weiß, wir haben das bei uns immer ganz oft gelebt in dieser Welt. Du hast es mit dem Top-Down und Bottom-Up und genau da hake ich ein. Wir haben ganz oft viel mit dem Fachbereich besprochen, gerade was so das Thema angeht, Anforderungsmanagement, was will ich abbilden? Und im nächsten Lauf, natürlich muss irgendjemand sagen, wo sind die Daten, wo werden sie erzeugt, wo werden sie gehalten, um dann vielleicht auch dieses Wunschkonzert, was man an Daten gerne hätte, was man analysieren möchte, ob man das auch abbilden kann. Und ich kann immer nur wieder meine Kunden anführen, die sagen, ich habe ganz tolle Ideen, was ich alles abbilden will und jetzt muss mir jemand sagen, wo kriege ich die Daten her? Und dann ist es meist doch tatsächlich auch so eine Annäherung, weil kann durchaus sein, dass gewisse Daten leicht zu bekommen sind und gewisse Daten nur durch Transformation oder vielleicht einige sind gar nicht vorhanden, weil es sie gar nicht im Unternehmen gibt, sondern die wurden von dem Kollegen X oder Y immer nur händisch erfasst. Also auch das zeugt doch ein bisschen Datenklarheit und auch wieder das Thema Verantwortung. Wer ist für welchen Datenbereich zuständig? Und ich habe einen Kunden, der hat das wirklich tatsächlich auch dann in seine Segmente. Sei es, wir haben den Bereich Logistik, wir haben den Bereich Verkauf und Einkauf. Jeder Bereich für sich hatte seine Verantwortung über die Daten und jeder wusste natürlich auch, was er dort an Daten erzeugt. Ja, der Logistiker hat sicherlich ganz andere Daten erzeugt als der Einkäufer oder der entsprechende Vertriebler, der die Produkte ja verkauft hat, wenn man so will. Ja, nicht alleine, aber er war derjenige, der natürlich die Verkaufsaktion angestoßen hat. Und insofern, alles das fügt für mich das Bild zusammen und die Produkte ermöglichen es uns, so flexibel wie möglich auf die Anforderungen zu reagieren. Und bevor ich jetzt zu meinen beliebten drei Punkten auf dem Nachhauseweg komme, Markus, du hast das Spiel angefangen, du darfst den Ball auch zuerst spielen, wenn du möchtest. Es sei denn, dir ist noch was eingefallen, was du noch mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, ist noch was eingefallen und gerade, weil du es eben mit den Daten angesprochen hast, gerade dadurch, dass wenn man sich von dem Top-Down-Punkt kommt und die Grundanforderung hat und eigentlich die wesentlichen Elemente identifiziert hat und auch die Quellen dazu identifiziert hat, kann man anhand der Quellen schon wieder ganz gut sehen, was für weitere Möglichkeiten in der Quelle zu diesem Thema vorhanden da wäre. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Mitarbeiterdaten oder Kundendaten, dann weiß ich, sobald ich weiß, dass ich die Kundendaten brauche und weiß auch, was meine Hauptinformationen sind, die ich brauche, kann ich trotzdem schon in der Quelle meistens erkennen, was es noch an zusätzlichen Informationen gibt. Und wie du es auch sagst, manche Daten sind nicht so gut gepflegt. Erlebe ich jetzt auch immer wieder in verschiedensten Projekten, dass das BI-Werkzeug eigentlich dieser Schlüsselmoment ist, wenn man darauf analytisch schaut, zu erkennen oder sehr schnell erkennt, wo eben Daten nicht konsistent sind. Auch gerade bei dem Verknüpfen von verschiedensten Systemen hatte ich jetzt auch vor kurzem wieder. Wir haben zwei Systeme miteinander verknüpft. Die entsprechenden Werte wurden harmonisiert und wo es eben nicht passt, das wird eben einfach mit als Report ausgewiesen und man ist dann mit in der Lage, die Leute dazu zu bringen, diese Daten konsistent zu machen und dann eben auch die Datenqualität zu verbessern. Und dann gehe ich jetzt auch auf den Punkt 1 für die Dinge für den Nachhauseweg ein und sage, denkt in Schichten, ist es dieses, ich sag's immer gerne, teilen und herrschen. Und man fängt eigentlich erst, aus meiner Sicht ist es häufig gut, erstmal bei der Schicht 1 anzufangen und die ist eben oben top, da wo die Berichtsschicht ist, mein Datenmodell ist und mit der gedanklich starten und dann entscheiden, wie man das gegebenenfalls in vorhandene, darunterliegenden Schichten aufteilt oder eben erstmal nur mit einer Schicht als Experiment oder als Übergangslösung starten. Und erst dann, wenn man mit dem Thema vertraut ist und mehrere solcher Bausteine hat, überlegen, wie man denn darunter die zusammenführende Schicht aufbaut. So, Andreas, Teil 2.
Ich versuche das mal aus der früher Pre-Sales-Brille zu sehen. Starte klein, werde immer groß oder denke groß. Und ich muss sagen, das hat sich tatsächlich bewährt, dieses, lass uns doch mal in kleinen Schritten anfangen und uns die einzelnen Bausteine, sei es wieder Logistik, Vertrieb, du weißt, Einkauf, wir schauen uns einzelne Blöcke an und stellen fest, was haben wir für Anforderungen, was haben wir für eine Qualität in den Daten, um es dann zum hoffentlich richtigen Weg zusammenzuführen. Und solange es nicht dazu führt, dass man feststellt, gewisse Daten sollten vielleicht erstmal besser gepflegt und erfasst werden und die Freitextfelder gibt es nicht zu oft, passt das für mich. Aber wichtig ist für mich das große Ganze, dass wir das alles eigentlich in einen Weg zum Anwender bringen wollen, zusammenzubringen. Das wäre für mich das Wichtigste. Und ich hoffe, es gibt jemanden im Unternehmen, der sich darum kümmert, das Ganze auch als Fäden zusammenzuhalten, damit nicht der ein oder andere zu weit nach außen, links oder rechts ausweicht. Punkt 2.
Super gut, weil dann sind wir wieder bei 3, den Leitplanken. Genau das eben, das große Bild, um einfach mal zu sagen, ich spreche ja meistens gerne mal klein anfangen und mit Power BI und es reicht auch Power BI only und so weiter. Was man aber häufig vergisst, und das ist, glaube ich, oder was auch mein Thema ist, ist, dass man selber schon ein großes Bild vielleicht vom innerlichen Auge hat. Und das muss einfach passieren. Man muss sich mit den Sachen auseinandersetzen. Man muss schon eine gewisse Erfahrung haben, um schon mal ein grobes Bild skizzieren zu können und auch zu wissen, wie man eben die nächsten Schritte geht. Und dass man wahrscheinlich am Ende wirklich in einer Data Warehouse Landschaft irgendwann mal landen wird und hingehen will und sollte sich eben dafür schon mal die richtigen Leitplanken setzen und halten und so einen Weg im Kopf haben. Und ja, es ist wirklich so, man kann mit der kleinen Lösung mehrere Jahre gut auskommen und kann die ersten Investments damit machen und auch die ersten Profits mitmachen. Aber dann sollte man eben gucken, dass man auch weitergehen kann und den Weg findet, wie man das weiter ausbauen kann, um eben noch profitabler zu werden. Andreas, hast du einen vierten Punkt? Musst du was ergänzen, korrigieren?
Ich finde, alle Punkte haben heute gepasst. Ich kann nur eins sagen, mir sind schon wieder Ideen gekommen für das nächste Mal und ich nehme mal den Punkt mit auf. Erfahrung ist etwas, was man tatsächlich durch nichts ersetzen kann, außer dass man sie sammelt. Und manchmal kann das auch schmerzhaft sein, aber vielleicht ist das für eine andere Folge. In diesem Sinne, Markus, danke fürs Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, bis dahin. Ciao.
Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.